In der heutigen Episode begrüße ich den Nicola Sigrist, Geschäftsführer, Filmemacher und Content Creator bei Gango Schauen. Zudem kennt er die Eventbranche von allen Seiten, da er mit Lumberjack an einem Label für Eventmanagement beteiligt ist, aber auch das Rampenlicht selber kennt, wenn er mit der Band Hendrix the Headmaker auftritt. Herzlich willkommen, Nicola. Schön bist du da.
Danke für die Einladung, Adi.
Ja, ich habe kurz umrissen, wer du bist, aber ich glaube, das beschreibt dich noch nicht genug. Willst du unseren Hörerinnen noch erzählen, wer du bist oder wie du dich so würdest pitchen?
Ja, du hast es eigentlich recht gut gemacht. Du warst dumm, als da das noch vorgekommen ist. Ich bezeichne mich selber eigentlich als Filmemacher und auch als Musiker. Wobei mit Musik machen verdiene ich eigentlich kein Geld. Mhm. Und das stimmt, ich organisiere auch noch Konzerte. Mittlerweile ein bisschen weniger häufig, dafür grösser, wenn wir es machen. Das ist das Stereo Voice Bands mit Lumberjack, genau. Mhm. Ja, aber das hast du eigentlich schon alles. Ich kann nichts ergänzen. Du hast das tiptop gesagt.
Ja, wir gumpen ja nachher noch ein bisschen Details rein. Genau. Dort hast du sicher noch Sachen zu ergänzen, weil alles finden wir ja im Internet doch auch nicht.
Genau.
Zum Glück auch, ja. Ja, wir fangen an mit ein paar Aufwärmfragen. Wir haben da immer die drei gleichen Aufwärmfragen. Die erste ist eigentlich meistens relativ einfach und nicht so spektakulär, aber auf welches Tool könntest du im geschäftlichen Alltag nicht verzichten? Oder gibt es mehrere?
Ja, wahrscheinlich gibt es mehrere. Also, um meinen Job auszuüben, brauche ich zwei Sachen. Und zwar eine Kamera und einen PC. Mhm. Und dann komme ich recht weit. Wir witzeln alle auch, wenn wir an die Reise gehen und unsere kistenweise Material einladen, dass wir eigentlich auch einfach mit einer Fuji-Cam, die wir haben, mhm, und einem MacBook Pro auch arbeiten könnten. Es würde alles ein bisschen weniger qualitativ, ein bisschen schlechter, ja, daherkommen. Aber so von Zeit zu Zeit, wenn wir irgendwie ein bisschen genug haben. Wir haben uns jetzt gerade einen Firmenbus bestellt, einen VW. Also wir haben ihn bestellt letzten Dezember, wir haben ihn immer noch nicht. Aber wenn wir den mal haben, dann haben wir gesagt, eigentlich wäre cool, mit dem mal ein bisschen rumzutuckern, und dann müsstest du wirklich einfach irgendeine Device, die du schneiden kannst und etwas, das du filmen kannst.
Sehr cool. Ja. Ist auch mal etwas anderes, weil meistens ist jetzt irgendwie ein Slack gekommen als Kommunikationsmittel. Bin ich froh, dass mal etwas anderes kommt. Danke für das. Dann ein bisschen die schwierige Frage, die ich gemerkt habe in der letzten Episode, war im Business-Kontext, was ist der schlechteste Tipp, den du jemals bekommen hast?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich weiss gar nicht. Ob ich mega viele Tipps bekommen habe. Wir haben ja auch einen Podcast. Mhm. Und der Podcast ist entstanden, weil wir am Anfang nicht so Ahnung hatten von dem ganzen Business-Zeug, und wir mit Leuten reden wollten, die schon Business-Erfahrungen haben. Mhm. Und dort habe ich halt viel gelernt, aber ich habe von niemandem, glaube ich, wirklich einen Tipp bekommen, sondern ich habe einfach mit Leuten geredet und mir das Wichtigste rausgenommen. Darum kann ich dir nicht sagen, was der schlechteste Tipp
ist. Ja, manchmal gibt es ja auch so Hinweise, die sagen so, ja, bist du sicher, dass du das machst? Machst du es schon perfekt genug? Oder? Also, manchmal gibt es ja Leute, die dich eher ein bisschen bremsen.
Ja.
Sind manchmal auch so ein bisschen, hast du so etwas irgendwie erlebt?
Nein, ich habe lustigerweise eigentlich immer, also, als wir angefangen haben mit Gang schauen, eigentlich sehr viel Zustimmung gehört oder bekommen und auch positives Feedback. Also, die Leute sind eigentlich, ich habe eher das Gefühl, die Leute finden es cool, dass man das wagt. Also ich habe schon gehört, oh, ihr habt auch Mut. Wobei ich das überhaupt nicht finde, dass wir das haben. und sonst, ich bin sehr resistent gegen Meinungen von aussen.
Das ist gut. Das
interessiert mich meistens nicht.
Gut.
Außer sie bestätigen das. Nein, aber wir sind natürlich sehr offen für Kritik, aber ich nehme mir das nicht so. Es geht mir dann nicht irgendwie persönlich und ich habe das wahrscheinlich ausblendet oder ausgefiltert, was ich gefunden habe. Das trifft jetzt nicht zu.
Ja, ist auch schwierig, oder, wenn man gerade bei der ersten Kritik vielleicht gerade ein Geschäftsmodell verändert und gerade hyperaktiv wird. Durch das ist sicher auch nicht gut. Mhm.
Und, ja. Jetzt fällt mir doch etwas ein.
Okay, sehr schön.
Wir machen recht viel mit Gango Schauen. Eben, wir haben den Podcast, wir machen unseren Vlog. Wir sind auf Social Media recht aktiv. Wir haben auch noch einen Kaffee, den wir machen, und noch T-Shirts zum Verkaufen. Und wir haben auch schon gehört, wir sagen ein bisschen schwer fassbar, was eigentlich unser Kernding ist. Ja. Und wenn, dann ist das der Satz, den man immer mal wieder hört.
Und um das aus der Welt zu schaffen, das Filmemachen im Jahr ist
Also das ist das Einzige, was Geld gibt.
Gut.
Nein, wir waren gestern bei der Treuhänderin und haben noch den Jahresabschluss gemacht. Und wir haben doch 1300 irgendwas Franken eingenommen mit Kaffee und so.
Ach, schön.
Also es ist ein sehr kleiner Brot. Ich kann nicht sagen, es gibt kein Geld.
Sehr schön. Gut, die letzte Frage ist, hast du ein Thema, das dich extrem würde interessieren, aber du einfach nicht dazugekommen bist oder irgendwie noch nicht die richtige Quelle gefunden hast und daher irgendwie das noch nicht hast können angeben?
Thema in welchem Bereich?
Ist egal, ob privat oder sagst, ja, etwas Technisches im Film machen oder eine Methodik, wie auch immer.
Also ich habe im Film machen ständig. Ich finde, das ist etwas, was wir gelernt haben über die letzten paar Jahre. Sowohl Jonas als auch ich haben das Problem, dass uns so viele Sachen interessiert, dass wir am liebsten alles würden machen.
Ja.
Und dort ist die Schwierigkeit, aber ich glaube auch Professionalität, wenn man dann mit der Zeit anfängt abgeben, auch wenn einem Sachen eigentlich interessieren. Und dort habe ich, ja, stolpere immer wieder. Ich habe gerade aktuell ein Projekt von einem Kunden, der selber bei Mitarbeitern Videos gemacht hat mit dem Nattel und ich schneide es jetzt einfach zusammen, weil es für das keine Zeit haben.
Ja.
Und dort ist die Audioqualität sehr, sehr schlecht. Mhm. Und ich weiss, dass es hure geile Tools und Techniken gibt, um Audio schön aufbereiten. Mhm. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil die Deadline am Freitag ist. Und ich mich eigentlich jetzt mega gerne mit dem beschäftigen und irgendwie nicht so Zeit habe. Aber das Coole ist, ich kann ja mir meine Arbeitszeit frei einteilen.
Mhm.
Und ich habe eigentlich Ferien eingegeben in 2 Wochen, um zu fahren. Das fällt jetzt wahrscheinlich ins Wasser, weil es schon ein bisschen kalt ist und alles.
Ja, genau.
Jetzt habe ich 2 Wochen geblockt und ich glaube, in diesen 2 Wochen mache ich dann eben mal alles so Sachen, die ich schon lange wollte machen.
Sehr schön. Dann lade ich dich doch in 3 Wochen nochmal ein und frage.
Ja,
nein, das ist doch gut. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen warm
geworden.
Da sind wir aufgewärmt, genau. Dann würde ich mal so ein bisschen zurückspringen in der Zeit und deinen Background beleuchten. Was würdest du sagen, was ist das Erste, was so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass du jetzt in dieser jetzigen Position bist? Schauen.
Die erste Kamera, die ich in der Hand hatte. Also nicht die Fotokamera. Dort mag ich mich erinnern, dass man schon gleich mal einmal mit Paps eine digitale, so eine normale Point-and-Shoot-Kamera hatte, mit wahrscheinlich etwa 2 Megapixel. aber mein bester Kollege so zu Sektzeiten und so, nebst dem Fabio.
Ja, genau.
seine Mutter hat so eine Videokamera, Camcorder gehabt, mit so Mini-DV-Kassettchen.
Ja.
Und die haben wir dann irgendwann mal, also es hat eigentlich ihr gehört, aber schlussendlich haben wir dann eigentlich die ganze Zeit bei uns gehabt. Wir haben mega viel einfach für uns Sachen gefilmt.
Ich habe gehört, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige war. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass ihr da auch so Jackass
nachher
gedreht habt. Wie, glaube alle in unserem Alter.
In diesem Alter ist das dann das grosse Ding gewesen.
Genau.
Und du hast ja all den Scheiß auch nachmachen.
Genau.
Und dann haben wir das auch gemacht. Wir für uns. Und dann, aber dann auch plötzlich mal so ein bisschen für die Schule, wenn es irgendwie darum gegangen ist, musst du irgendwie, ich mag mich noch erinnern, dass man seitlang in der Sek in der Lebenskunde oder im deutschen Auftrag kennt, dass man wie muss eine Woche lang Zeitung lesen und dann muss man zusammenfassen, was in dieser Woche passiert ist und das in einem kleinen Vortrag präsentieren. Ich hatte eine Woche gehabt und ich habe das in einer Art Tagesschau dann präsentiert, wo ich dann eben auch mit dem Jodok zusammen hat mir dann geholfen zum Filmen. Und dann haben wir das mal so ein bisschen für die Schule gebraucht und dann irgendwie habe ich dann die Kamera plötzlich häufiger gehabt, obwohl sie eigentlich seine Mutter war. Und dann habe ich anfangen Ferienvideos mit den Eltern, filmen und dann mal eine Hochzeit für meine Götti und dann immer so. Und dann bin ich dann ins Semi gekommen und dort habe ich eigentlich dann auch die Cam einfach immer dabei gehabt. Und ich würde eben auch sagen, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, ich glaube, ich habe dort schon eine Art einen Vlog betrieben, dass ich einfach immer gefilmt habe und geschnitten habe, was passiert ist. Aber einfach noch die Plattform wie YouTube oder so gefällt hat, um es nachher zu präsentieren. Also ist es einfach, und im Kollegenkreis hat man das angeschaut.
Ja.
Oder wenn jemand Geburtstag hat und so weiter. Und so ist denn das ein bisschen entstanden. Also ich würde sagen, so zu Sektzeiten die ersten Erfahrungen gemacht, dann immer wieder gebraucht mit dieser Kamera sehr lang.
Mhm.
Band ist dann auch ein wichtiges Thema gewesen. Und dort haben wir auch die Kamera auch die ganze Zeit dabei, weil wir einen neuen Proberaum eingerichtet haben. Und. Und dann ist aber irgendwann mal ein bisschen vergessen gegangen, bis wir dann, ich dann unterrichtet habe in Aschlis Matt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber seit langem jetzt Tag der aufgeschlossenen Volksschule gegeben, wo dann die Schule sich so einen Tag geöffnet hat und so ein bisschen Anlass gehabt hat und die Eltern können in die Schule schauen. Und dort war der Auftrag, dass jede Klasse ein kleines Sportler macht von sich. Und dann habe ich dort wieder ein Cam gekauft, weil ich gewusst habe, ich gehe dann eh nachher noch reisen und ich brauche eh etwas. Und dann habe ich wieder eine Kamera gehabt, ich konnte filmen und dann hat es dann ein bisschen weiter, ist von dort aus weitergegangen.
Spannend. Eben, du hast dich dann eigentlich für einen Lehrerberuf entschieden, obwohl du vorher in der SEC einfach eben in der Freizeit gefilmt hast und so. Das Filmen dort als Beruf zu machen, ist nie...
Nein.
Oder hat es das nicht so gegeben?
Ich habe das Gefühl... Was hast du für einen Jahrgang?
86.
Ich auch. Okay. Und ich habe das Gefühl, dann ist das wie einfach gar kein... Das ist kein Thema gewesen, dass man das machen könnte. Ja. Also in meinem Umfeld auch nicht. Und ich glaube, heutzutage ist das sicher anders, weil du wachst auf mit YouTubern und es ist du musst nicht der Regisseur Spielberg sein, damit du kannst vom Film mit irgendetwas Medium Film leben, sondern du kannst mit einfachen Mitteln auf YouTube Videos veröffentlichen und kannst mit dem noch Geld verdienen. Aber das hat es ja bei uns nicht gegeben. Mhm. Und also wir wären nie wirklich bewusst gewesen, dass das ein Job ist, dass man mit dem Geld verdienen kann. Darum ist das eigentlich nie ein Thema gewesen.
Und wieso Lehrer? Also was hat dich denn dort gereizt?
Ich habe im Fall lang, ich kann nicht sagen, dass ich immer gewusst habe, dass ich Lehrer werden wollte. Ich weiss, dass ich einen mega coolen Primarlehrer hatte in der dritten Klasse, der Zeno Pfister. Das war unser Held gewesen. Wir sind so gerne zu dem mit der Schule. Das ist auch so eine positive Erinnerung im Zusammenhang mit der Schule. Nachher weiss ich auch oftmals, dass ich mir in der Schule, ich habe eigentlich immer gut gehabt mit der Lehre und ich bin so ein durchschnittlich eigentlich gute 5 Schüler gewesen, würde ich jetzt sagen. Aber das ist auch nicht mega super gut. Aber ich habe es eigentlich immer gut gehabt und sage, ich war fleissig und so. Und ich habe irgendwie auch immer ein bisschen Empathie empfunden für die Lehrerpersonen, weil meistens sind die sind jetzt Arschloch gewesen und so. Ich habe dort lustigerweise schon so ein bisschen Empathie empfunden, aber lustigerweise eben auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt der Lehrer wäre, würde ich das im Fall, glaube ich, anders machen. Ja. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt mein Traumberuf ist. Ich habe einfach auch nicht so genau gewusst, was ich werden wollte. Ich habe dann nicht ins kurze Gimmiewellen, habe es aber nicht geschafft von den Noten her. Und dann ein Kollege von mir hat einfach gesagt, er macht die Aufnahmeprüfung für das Lehrsemi. Und ich dachte, also komm, ich mache das auch.
Ja.
Und dann bin ich dann reingerutscht. Und dann während dem Semi habe ich dann schon gemerkt, dass mir das Spass macht. Aber
glaub, und dort hat er vor allem Spass gemacht, Wissen vermitteln oder Zusammenarbeit mit
jungen Leuten? Ich glaube schon auch den Kind so ein bisschen Freude vermitteln für die Schule und fürs Leben allgemein. Aber weil ich dann immer so ein bisschen als Vorbild der alte, also nicht der junge Lehrer dann hatte, wie er mit uns umgegangen ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, oh, das ist eigentlich cool, und so würde ich auch gerne unterrichten. Und ja, ich habe das auch lange, bis ich aufgehört habe, habe ich mega gerne unterrichtet. Und ich gebe immer ab und zu Stellvertretung und ich finde das auch immer cool.
Ja, du bist ja 12 Jahre als Lehrer tätig gewesen, oder also mit der Ausbildung wären es sogar 17 Jahre, oder? Das klingt ja recht lang für das, dass du noch nicht so alt bist. Also das halbe Leben eigentlich. Während der Zeit schon als Lehrer, oder hast du das Label Lumberjack schon gegründet oder ins Leben gerufen? Oder? Habe ich gesehen, auf LinkedIn zumindest. Und auch sogar die Firma gegründet, oder? Mit Gango Schauen. Das war auch während dieser Zeit gewesen. Wie hast du das, also was ist dort der Hintergrund gewesen? Also hast du dort die unterrichtfreie Zeit, wie man den Lehrern sagt, sind nicht gerne, wenn man Ferien sagt. Genau. Hast du die einfach noch ein bisschen mehr nutzen? Oder,
ja.
Oder was ist dort der Hintergrund?
Ich weiß auch nicht, ich habe das auch in einem Podcast mit Claude Bachmann besprochen. Wir wissen nicht, warum dass wir den Drang haben, um Sachen zu organisieren, aber irgendwie ist das so in mir innen. Ich habe, soweit ich mich mal zurückerinnere, also sicher, seit ich am Unterrichten bin ich immer irgendetwas am anreissen, irgendein Projekt. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so. Und ja, das habe ich dann einfach in der Freizeit gemacht. Und manchmal auch während der Prüfungslektion oder so.
Ja. Also, etwas organisieren oder halt auch schon für Gango schauen?
Gango schauen sicher auch. Also Gango schauen hat sich ja dann später stark überschnitten, aber ich muss auch sagen, ich hatte dort dann auch reduziert, immer mehr. Und dann, ja, das war eigentlich eine coole, aber strenge Zeit gewesen, weil halt während der Schulzeit bin ich am Unterrichten gewesen und dann habe ich Mittwochnachmittag oder Wochenende oder dann eben später mal noch einen Tag, wo ich mehr frei hatte, habe ich dann für Gango Schauen gearbeitet und halt die ganze Ferienzeit ist dann auch immer für Gango Schauen draufgegangen. Ja. Das sind dann recht anstrengende, aber coole Jahre gewesen. Und vorher das Lumberjack, das ist mir halt auch, weil ich in einer Band war. Ja. Wir wollten ein Konzert spielen und das bucht dich niemand, das wartet niemand auf dich als Band. Ja. Also haben wir selber angefangen, ein Konzert zu organisieren. Und so sonst Events, die Bands gespielt haben.
Ja. Wie ist denn, also ich meine, wenn du das neben der Schule gemacht hast oder jetzt mit Gang schauen, eben hast du Mittwochnachmittag, hast Wochenende, hast Ferien, Zeit gehabt, um daran zu arbeiten. Ist aber ja noch schwierig, eigentlich dann ein Projekt zu organisieren oder Kunden zu akquirieren. Oder wie ist das?
Also ich würde unterscheiden, also das Lumberjack geht mega gut.
Ja.
Weil du musst dir nur E-Mails, 90% von der Arbeit ist E-Mails schreiben. Und das kannst, also das habe ich halt auch viel am Abend gemacht. Oder? Klar, du kommst es ist Nacht und dann hockst du ein Stündchen, zwei an und schreibst ein paar Mails.
Ja.
Oder im Zug, ich meine, ich bin den Tag eineinhalb Stunden Zug gefahren, das ist easy viel Zeit, um E-Mails zu schreiben.
Genau, genau.
Ja, das ist kein Problem. Kunden akquirieren machen wir im Fall nach wie vor nicht.
Okay, das ist gut, das ist auch schön.
Die kommen irgendwie, ich weiss, wir müssten wahrscheinlich, weil wir bräuchten vielleicht mal ein, zwei Kunden, die noch ein bisschen mehr Budget hätten, als die Leute, die dann einfach auf einen zukommen.
Ja.
Aber akquirieren ist ja auch vor allem telefonieren und E-Mails schreiben.
Ja.
Und dann einen Termin musst du halt dann abmachen, wenn du Zeit hast.
Mhm. Mhm.
Viel komplizierter sind halt die Reise, weil die sind halt meistens vorgegeben.
Ja.
Aber das ist lustig, wie es auch aufgegangen. Ich glaube, das ist so etwas, was ich so gelernt habe in letzter Zeit, dass man sich im Vorhinein wahrscheinlich immer viel zu viele Worst-Case-Szenarios ausrechnet, die könnten eintreten, aber schlussendlich, ich sage immer, es ist das Zukunfts-Nikola-Problem. der muss dann mit dem dealen.
Genau,
Der Zukunfts-Nikola findet wiederum den Vergangenheits-Nikola nicht so einen angenehmen Typ. Aber das ist auch ihm sein Problem. Also
genau. Sie kommen ja nie zusammen.
Das ist
sehr gut. Eben so ein bisschen der Unterschied von als Lehrer zu einer Kreativagentur. Ich habe mir das schon überlegt, als ich das gesehen habe. Oder und ich angeschaut habe, was dein Werdegang war. Da habe ich aber auch noch einen Podcast gehört, wo du dabei warst. Und ich glaube, das war auch der, wo dich in deinem Podcast der Claude interviewt hat. Hast du so, also ich, das, was ich mir zuerst überlegt habe, war eigentlich, als Lehrer hast du halt so ein bisschen die Leitplanken. Rechts und links mit einem Lehrplan. Manchmal halt auch, in einem Podcast hast du, glaube ich, gesagt, dass man halt alles ein bisschen länger geht, dass man immer mal muss anfragen, je nachdem geht es zu der Schulpflege und dann darf man es dann vielleicht im nächsten Schuljahr mal ausprobieren, aber noch nicht fix machen. Eben, ich finde es ja recht einen Unterschied, oder? So als Kreativagentur musst du ja manchmal die Grenzen durchbrechen, oder Kunden erwarten das sogar. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Webseite gesehen, so ein paar Kunden. Ich habe eine Vergangenheit bei der CSS-Versicherung, oder jetzt auch ein AVIA oder so. Die sind ja eigentlich, die haben ihre Leitplanken mit der Kommunikation und so, und je nachdem fordert ja genau so ein Kunde dann, ja, gang ein bisschen drüber. Und ist das also so ein Ausbrechen gewesen aus einer Umgebung, wo du ein bisschen zu fest gefangen gewesen bist? Oder ist das einfach eine normale Entwicklung gewesen von dir?
Ja, es war sicher ein Ausbrechen gewesen, weil die Leitplanken, die haben mich immer ein bisschen gestört. Also ich sehe auch den Sinn von denen. Das macht ja gerade im Kontext Schule schon Sinn, dass es auch solche gibt. Das macht wahrscheinlich jeder ein bisschen, was er will.
Ja.
Wobei ich es natürlich richtig gemacht habe. Das ist klar. Also die machen durchaus Sinn, aber die haben mich trotzdem ein bisschen eingegangen, weil ich gerade in der Schule immer das Gefühl hatte, ich hätte eigentlich, aber weil ich irgendwie so den Antrieb hatte, zum Sachen anreisen, hatte ich immer coole Ideen gehabt, hatte ich das Gefühl gehabt. Und die sind halt nicht auf Widerstand, überhaupt nicht. Also wir haben eine mega gute Schulleitung gehabt, die hat eigentlich das unterstützt, aber ihr sind ja auch die Hände gebunden gewesen, was sie können bewilligen und was nicht. Und das hat mich dann irgendwann mal ein bisschen anfangen nervt, weil ich das Gefühl hatte, Mann, es wäre hure viel geiles Zeug möglich, aber man kann es halt nicht so umsetzen. Also habe ich eine Möglichkeit gesucht, um das auch in meinem beruflichen Alltag irgendwie umzusetzen. Und da ist dann Selbstständigkeit. Ich würde nicht mal sagen, der Auftragsarbeit, nicht die Auftragsarbeit mit den Kunden, sondern einfach die Tatsache, dass man selbstständig ist und sich alles kann so einplanen kann, wie man will.
Ja.
Weil in der Zusammenarbeit mit den Kunden stoße ich wieder genau aufs Gleiche. Weil die sind meistens auch sehr konservativ.
Ja. Ja.
Die haben das Video, wo auch schon alle ihre Konkurrenten hatten und es ja nichts anderes, weil sonst könnte ja vielleicht Image schaden und so.
Ja.
Also es gibt auch dort Ausnahmen und es gibt cool, wir haben mittlerweile sehr coole Kunden, wo wir auch schon sehr lange mit ihnen zusammenarbeiten, das ist das Vertrauen und die wissen, dass wir das gut machen. Aber da gibt es auch Kunden, die einfach das 0815-Ding wenden und dann schießt es mich genau gleich fest an, wie es mir in der Schule angeschissen hat.
Also eben Leitplanken gibt es ja überall eigentlich. Das muss man schon sagen. Die Frage ist, wie weit und wie eng sie sind.
Genau. Dann, ja. Aber wo sie halt nicht sind, ist in meinem Alltag.
Ja.
Ich meine nur schon, dass ich mir kann sagen, ja, komm jetzt auf die halbe neun rein, gehen podcasten. Und ich muss nicht am 8. fit in der Schule stehen und parat sein. Das sind so Kleinigkeiten, oder?
Sehr viel
wert. Ja, ich sage jetzt einfach mal am Freitag, ich mache, komme jetzt einfach nicht arbeiten, ich mache jetzt einen Bandtag und so weiter. Also das gibt einem schon viel. Ja.
Ja. Ja, das ist schön. Ja, durch das sind wir eigentlich jetzt schon bei deiner aktuellen Position angelangt, bei Gango schauen. Schlussendlich, ich wollte immer Gango hören, sagen, weil ich höre sehr, also ich höre eigentlich euren Podcast regelmässig und immer kommt mir... Habe ich Mühe beim Schauen. Ich
mache gar nichts. Das ist ein gutes Zeichen.
Genau. Aber das ist auch gerade der erste Punkt, wie ich die Überleitung geplant habe. Nein, aber das hast du vorher eigentlich auch schon angetönt gehabt. Oder ihr habt euch da ein Universum ein bisschen aufgebaut. Mit Gango hören, Gango lernen, Gango shoppen oder Gango käfeln.
Das sind eben die zwei lukrativen Teile, das Gango shoppen und das Gango
käfeln. Genau. Ja, wie ist das zu dem gekommen? Aber ich finde es eigentlich noch cool, dass ihr das auch so benannt habt, oder? Dass es aus meiner Sicht dann relativ klar ist, was ihr macht in den einzelnen Bereichen. Und wenn jetzt alles unter Gango schauen wäre, hätte ich jetzt das können verstehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, ja, verzettelt sie sich denn da vielleicht nicht noch, aber so finde ich es eigentlich noch gut gelabelt auch, oder?
Ja, das ist ein absoluter Zufall.
Okay.
Wir kommen beide nicht irgendwie aus einem Business- oder Wirtschafts-Background. Also Jonas ist auch, hat hier soziale Arbeit studiert.
Ja.
Wir haben ja eigentlich keine Ahnung, was wir machen. Also, also mittlerweile natürlich schon, aber immer nur durch Erfahrung, die wir sammeln. Aber es ist nicht so, dass wir reingegangen sind und gewusst haben, hey, schau, das Business baust so auf. Das sind die Bausteine, du brauchst einen Businessplan, du musst deine Strategie haben für die nächsten x Jahre und so, sondern wir wollten einfach machen und dann haben wir gemacht und dann merkst du, was funktioniert nicht und dann machst du weiter. Und das mit dem Namen ist ein absoluter Zufall. Also wir haben ja Gango schauen ist nur schon ein absoluter Zufall und dann haben wir nicht schon von Anfang an gedacht, was ist geil, wenn wir dann den Namen haben können. Wir haben dann ganz viele verschiedene Brands haben und es geht immer auf.
Sondern
wir haben gesagt, hey, wir machen einen Podcast, wie könnte man den nennen? Ja, Gango hören würde sich irgendwie anbieten.
Ja.
Und
ja.
Dann, also jetzt mittlerweile wissen wir natürlich, wenn wir irgendeine neue Idee haben, dann ist müssen wir schauen, dass wir klar, es irgendwie mit dem Gango in Verbindung bringen. Aber sonst, am Anfang war das ein reiner Zufall gewesen. Auch der Name. Wir haben einfach gewusst, wir machen jetzt eine Firma. Und dann haben wir schon so, hey, da haben wir eine Firma und dann machen wir eine Website. Und, so. Und dann die Website, dann musst du irgendwie was auch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du, dann gehst du auf www.gango-schauen, also als platzhalter.ch. Und dann haben wir das mal im Hinterkopf gehabt. Dann haben wir ein Logo, dann haben wir einen Namen wählen. Dann haben wir Kollegen eingeladen und einen Abend lang Bier getrunken und Ideen. Und wir sind auf nichts Gutes gekommen. Und irgendwann hat einer gesagt, hey, komm, wieso machen wir nicht einfach den Platzhalter, den wir jetzt haben? Also das war ein völliger Zufall gewesen. Und ja, von dort aus dann alles andere eigentlich auch.
Ja, sehr cool, ja. Ich habe beim ersten Podcast, den ich reingeschaut habe, das ist ja auch noch vielleicht ein bisschen speziell. Wo
ja, das hätte ich eigentlich auch noch fragen, warum filmst du deine Podcasts nicht? Ist das ein bewusster Entscheid?
Ist ein bewusster Entscheid ja. Einerseits, weil ich bei Podcasts, also beim Audio, zuerst mal reinkommen auch komplett ins kalte Wasser gerührt worden bin und das musste ausprobieren, wie geht das, was geht nicht. Und wenn ich von etwas noch ein bisschen mehr Respekt habe, ist es wirklich das Filmen. Und das ist wirklich noch etwas, wo ich zuerst wahrscheinlich irgendwie mit einem Pilot wahrscheinlich mal probieren werde. Weil, ich bin auch schon gefragt worden, weil manchmal wird man ja gerne sehen, wer die Person ist, die man da jetzt zugelassen hat. Ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen mit dem Bild, das dann in die Episode, ins Episodenbild reinkommt, aber das ist halt ein statisches Bild. Es ist bei mir wirklich noch der Respekt vor dem Medium Film eigentlich. Ja. Mhm. Und ich mich ein bisschen hintasten muss. Und je nachdem ja, bietet sich dann das auch mal an. Ja.
Weil das ist eine Erfahrung, die wir gesammelt haben. Uns, lustigerweise jetzt in den letzten paar Episoden nicht mehr so, aber am Anfang sind Podcasts etwa 2,5 Mal so viel auf YouTube geschaut worden, wie sie gelost worden sind.
Ich finde das sehr, ich finde das noch speziell, weil ich persönlich bin einer, der das immer nebenzu lost eigentlich und sehr gerne und sehr schätzt, wenn ich auch mal irgendwie eine Hausarbeit mache oder gehe laufen für raus.
Gehe laufen.
Richtig. Für mich ist so, YouTube wäre dann eher noch ein grösseres Commitment, halt einfach, weil ich muss mich auf das konzentrieren, was aber eigentlich sehr schön ist, oder, wenn ihr die Verteilung so
könnt. Ja, was ich eben gehört habe, ist, dass viele Leute den Podcast während dem Arbeiten so ein bisschen nebenbei hören oder schauen und dann läuft er einfach nicht im Vollbild, aber einfach so im Hintergrund und wenn es dann, es passiert etwas Lustiges, oder dann geht man schnell schauen und dann geht man wieder zurück an die Arbeit, dass das noch viel passiert.
Okay.
Aber ich bin auch genau gleich fest überrascht, weil mir ist genau das Gleiche, ich werde im Kochen und aushalten und im Zug und so lasse ich die Podcast.
Ja, spannend, ja.
Jetzt habe ich deine Fragen durcheinander gebracht, gell?
Das ist absolut gut. Eben beim ersten Podcast habe ich reingeschaut und da bin ich zuerst wegen dem Wort Gango ein bisschen verschrocken, oder? Wo ich gesagt habe, ja, wir sind die, ich habe gesagt, ich glaube, 3 Gangos. Und ich meine, Gangos auf Schweizerdeutsch ist eigentlich so ein bisschen dein Diener, oder? Aber das hat nichts mit dem zu tun, es ist wirklich von Gango
schauen. Ja. Wir haben dann noch überlegt, ob wir unseren Praktikanten, wenn ein T-Shirt drucken, wo nur Gango drauf steht. Weil wir die gleichen Gedanken auch schon hatten.
Ja. Okay. Ihr habt ja das zweite gegründet, oder? Du hast Jonas schon 1-2 Mal erwähnt. Genau. Und ich habe letztens gehört, dass er ein bisschen höher ist, oder? Weil er
ist Vorsitzender der Geschäftsleitung.
Genau, ja.
Das haben wir in einem epischen Battle ausgemacht, wer Vorsitzender der Geschäftsleitung ist, weil wir nicht gewusst, wer das soll sein. Und dann hat jeder dürfen eine gewisse Anzahl von Challenges sich überlegen. Die haben wir in einen Hut geführt und dann haben wir, glaube ich, eine ungerade Zahl rausgezogen. Und dann haben wir die gemacht. Und
dann, sind die da so für Challenges drin gewesen?
Das eine ist, wir haben einen Parkour mit der Drohne müssen auf die Zeit fliegen. Der Jonas hat sie dann in die Wand gesetzt. ein Ping-Pong-Match auf einen Punkt, einfach der gewinnt. Was war noch? Kamera mit verbundenen Augen, das Objektiv drauf nehmen, ein neues Draht tun. Wer schneller kann einen Kaffee zubereiten, weil das sehr wichtig ist. Was war noch? Weiß nicht.
Ja.
Ich habe dann die Challenges gewonnen und durfte bestimmen, dass er.
Ah, okay.
Weil ich es eigentlich nicht wählen wollte. Es hat noch mehr Aufwand
gegeben. Aber das klingt lustig, oder? Also, du hättest von Anfang an können sagen, du willst es nicht, aber die Challenges sind eigentlich lustig, oder?
Ja,
außer Drohnen in der Wand.
Ja,
aber,
genau.
ich komme auch ein bisschen drauf. Eben sind die 2 Gründer und ihr habt, glaube ich, jetzt zuerst mal mit dem Vater der erste angestellt. Ja, vorher habt ihr vor allem Praktikantinnen gehabt, oder?
Genau.
Ja.
Ja, wir sind zweiter gewesen, haben dann eine Reihe von Praktikantinnen gehabt. Und dann irgendwann hast du gemerkt, dass wir ready sind für den Vater. Vater ist übrigens ein Bündnername.
Ah, okay. Ja, also ich habe ihn noch nie gehört vorher. Also sehr spannend. Was ich gesehen habe im Vater ist, dass er Motion Designer ist, oder? Und dort war für mich die Frage, habt ihr eure Ressourcen einfach aufstocken oder habt ihr mit Motion Design euch ein Angebot noch ein bisschen verbreitern? Oder habt ihr das vorher schon
beides so
angeboten? Okay.
Wie mit allem haben wir auch das so ein bisschen gemacht und es ist so ein bisschen doof gewesen. Wir haben es genug gut können, dass es okay war, dass wir es verkauft haben, aber halt auch irgendwie zu wenig gut, dass es richtig so ein mega Mehrwert gewesen wäre.
Oder hast du können pushen.
Und das haben wir dann irgendwann schon mal gemerkt und auch gesehen, dass man dort einfach so ein bisschen, wenn man Konkurrenz betrachtet, eher ein bisschen hinten nachschnackt und dann haben wir das wollen, ein bisschen professionalisieren. Und dann eine Überlegung war schon gewesen, während der ganzen Corona-Zeit, dass halt das Motion Design einfach weiterlaufen kann, weil du kommunizierst mit deinen Kunden per Telefon und Mail sowieso. Ja. Du bist einfach an deinem PC und machst es dort. Du musst nicht Kundenkontakt oder vor Ort sein, also kannst du mehr oder weniger normal weiterarbeiten, behaupte ich jetzt mal. Und dann denke ich, das wäre, glaube ich, sowieso noch eine gute Sache. Mhm. Und das dritte Sein ist auch sonst gut. Also der kommt auch mit an die Reise. Mhm. Das haben wir jetzt gemerkt mit der Praktikantin. Es ist immer cool, wenn wir jemanden dabei hatten. Und dann haben wir gedacht, wir probieren das mal.
Das ist cool, ja. Wenn man jetzt noch auf die Arbeit so ein bisschen zurückkommt, oder? Also, eben, ihr schreibt, glaube ich, auf der Webseite eben Filmproduktion und Kreativatelier. Ihr bietet auch Workshops an. Was würdest du sagen? Also, wie würdest du sagen, was ihr alles anbietet in diesem Bereich?
Also, ja, hauptsächlich Film. Mhm. Das ist nach wie vor das, was am meisten Geld generiert. Mhm.
Und die Filme, wenn ich da vorher schon unterbreche, sind das so Imagefilme?
Ja, das ist, also wir machen alles.
Ja.
Sagen, wir machen alles, außer jetzt vielleicht ein Video für die SVP-Parteitagung würden wir jetzt wahrscheinlich nicht machen.
Ja, ja.
Aber sonst machen wir eigentlich alles, sofern wir dahinter stehen. Und dort ist eigentlich auch, wir haben so ein bisschen wie bei uns die Abmachung, wenn es einer fühlt, dann darf man es machen. Mhm. Also auch wenn es darum geht, neue Sachen zu probieren, wie ein Podcast oder so, dann ist einfach, hey, präsentiere es dem Jonas und sage, ich habe die Idee. Wenn er sagt, ist cool, also er kann einfach nur sagen, ich finde es pure Scheiße und dann mache ich es nicht, sonst mache ich es.
Ja.
Und bei den Filmen ist es das Gleiche. Wenn es einer fühlt, dann machen wir es. Und dann gibt es manchmal ganz lustige Sachen irgendwie. Aber ja, meistens sind es, also plattformtechnisch sind es eigentlich immer Sachen für Websites und Social Media. Mhm. Social Media immer ein bisschen mehr. Meistens Image-Sachen oder einfach so Kampagnen-Sachen.
Ja.
Kampagnen-Sachen auch immer mehr. Und früher waren es noch viele Events gewesen. Das hat es im Moment lustig, klarerweise ein bisschen weniger.
Ja.
Aber das fühlen wir auch ein bisschen weniger mittlerweile.
Mhm.
Und ab und zu mal als Hochzeit.
Ja.
Was wir auch noch ab und zu machen, sind Musikvideos für Bands.
Ja.
Das ist überhaupt nicht lukrativ. Aber es ist mega cool.
Ja. Ja, das ist noch ein bisschen Herzblut. Genau. Ja.
Also das Filmzeug und dann, also was, wir, auch noch, also was ich noch gerne mache, halt, auch gerade im Background, sind wirklich Workshops.
Mhm.
Wir machen dort einerseits, wir haben unsere Plattform Gango Lernen, wo wir einfach Kurs ausschreiben für jeden Mann und jede Frau, die sich eine Kamera gekauft hat und sagt, hey, ich will beim nächsten Urlaub ein bisschen filmen und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja. Dann so. Oder Workshops mit Kids, mit dem Tapir Filmatelier, das sind auch zwei Filmemacher von Luzern, haben wir zusammen einen Verein gegründet, das Filmcamp Luzern, wo wir alle in der Sommerferien eine Woche lang mit Kind und Jugendlichen Film machen.
Cool.
Oder auch mal vielleicht in eine Schule gehen.
Ja. Wobei,
du kannst es selber, du hast auch unterrichtet, oder?
Ich habe nicht auf dem Niveau unterrichtet, also ich habe nur Lernende eine Woche lang so in überbetrieblichen Kursen unterrichtet. Okay. Also ich habe keinen pädagogischen Hintergrund, nein.
Aber in der Volksschule ist, so, ist meistens nicht so viel Geld rum, dass wir jetzt können sagen, wir können eine Woche lang eine Projektwoche machen, aber falls mal irgendetwas Geld würden wir es auch machen. Wir sind auch schon in einem Lager gewesen. So. Und aber eben auch Workshops für Firmen. Mhm. Wir haben gemerkt, dass wir häufig so Anfragen bekommen für ganz kleine Sachen, Social Media Posts und so.
Ja.
Und dort verständlicherweise ist auch nicht mega viel Budget rum, weil kannst du es selber, der Post erscheint in der Story und dann bist du weiter und
genau,
weg und vergessen ist er und dann lohnt es sich nicht unbedingt für das Tausende von Franken auszugeben, aber die Nachfrage ist trotzdem da und dann müssen wir überlegt, wie können wir uns dort trotzdem irgendwie noch beteiligen.
Ja, aber wie geht denn eure Beratung oder im Workshop in, also weißt du, fällt das, geht ihr bis zum Social Media, bis zur Strategie ein bisschen weit? Oder, also, weil es ist ja alles ein bisschen verflochten und wir können nicht sagen, das ist schwarz und weiß, da musst du einfach das Video aufladen und das ist euer Bereich und da vorne ist irgendwie eine Social Media Agentur. Das ist ja nicht schwarz und weiß meistens.
Nein, also was auch immer die Firma, also es ist eigentlich immer in Absprache mit der Firma, was sie brauchen.
Ja.
Wir präsentieren auch gerne so ein bisschen unsere Social Media Strategie und sagen, so machen wir es. Also wir sagen sowieso, ich bin immer Fan von sagen, wir machen es so und nicht so ist es richtig.
Ja,
also wir präsentieren einfach, wie wir es machen, wie unsere Workflows sind, wie wir die Filme machen, wie wir sie posten. Dann ist es ja eigentlich dem, was die Firma braucht. Es ist ein eintägiger, zweitägiger, dreitägiger Kurs, wo je nachdem, was die schon haben, vielleicht muss man auch mit ihnen zusammen noch ein bisschen Material besorgen. Oder einfach mit den Sachen, die sie haben. Das finde ich eigentlich immer mega cool. Ich glaube, es ist auch noch ein cleverer Schachzug von uns, um so trotzdem am Ball zu bleiben. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass dann die Firmen wie sagen, ah, und jetzt sehen wir eben auch, wenn es sich lohnt, euch dazuzuholen, warum das ihr denn so viel kostet, weil das steckt alles dahinter. Also sie sehen dann auch ein bisschen den Wert von unserer Dienstleistung und nicht nur einfach das Video, das dann am Schluss 30 Sekunden geht.
Aber genau, 30
Stutz
kostet. Genau, das ist so ein bisschen, wenn noch eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich komme aus dem Bereich Web, habe recht lange Webagenturen gearbeitet, dort ein Berater gewesen, und ich habe die Frage immer gehasst, wenn jemand so gesagt hat, was kostet eine Webseite? Das ist die Rückfrage, ja, was willst du? Ich frage jetzt nicht nach dem Preis, das ist eigentlich jetzt ein bisschen weit egal, aber was sind so für Arbeitsschritte dahinter? Also weißt, wenn jetzt jemand sagt, du, ich will von meiner Firma irgendwie einen Imagefilm haben, dann geht man ja sicher mal filmen, das ist ja sicher das Wichtigste. Nachher, was ist der grösste Teil? Ist das Filmen der grösste Teil oder nachher schneiden und ja, also, das Challenge mit dem
Kunden? Ja. Also man grundsätzlich unterteilt sich so eine Produktion einfach in drei Schritte. Das ist Pre-Production, Production, Post-Production. Mhm. Und Pre-Production ist alles, was Planung, Konzept, Storyboard, Organisation vom Dreh selber beinhaltet. Dann ist der Dreh selber und dann ist Post-Production. Also und die unterteilt sich auch. Wir machen zuerst so ein Rohschnitt, das sieht noch nicht schön aus, das ist noch nicht perfekt, dort ist der Sound noch schlecht. Aber dann ist einfach mal so die Bilder aneinandergereiht, wie sie nachher etwa sind. Dann schickt man das an Kunden, dann kommt es okay, und dann geht es an Feinschnitt. Dann tut man die Übergänge noch ein bisschen genauer machen, dann wird die Farbe bearbeitet, dann wird der Ton bearbeitet. Recht gleich schon die Musik auch bestimmt, also die ist eigentlich schon im Rohschnitt dazu, weil meistens schneiden wir auf den Takt von der Musik und wenn dann ist so der Klassiker, ist der Film eigentlich fertig und dann sagt die Firma am Schluss, ja, aber eigentlich hätten wir nur noch einen anderen Song wählen, dann kannst du ihn einfach vorne machen. Und am Schluss, wenn das alles so ein bisschen fix ist, dann kommt dann die Animation dazu. Und, und dort ist halt Komplexität immer die Frage. Ich hätte jetzt, wir haben es mal ausgerechnet, es unterscheidet sich von Projekt zu Projekt, aber der kleinste Teil ist wahrscheinlich die Planung, also Pre-Production.
Okay.
Und dann Post und Production selber sind wahrscheinlich etwa gleich. An Stunden, weil das Problem ist immer, bei dem Dreh sind wir halt das Dritte vor Ort, das heisst, 10 Stunden Dreh sind 30 Stunden Arbeit dann kannst du dann lang schneiden wieder für das, oder?
Ja.
Und dann ist die Frage, ist es 1, 2, 3 Tage und so weiter. Und dann 150 Stutz auf die Stunde pro Person und dann summiert sich das dann halt.
Klar, ja. Das haben wir jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben. Und,
Und um auf deine Frage zurückzukommen, wegen was wir alles machen.
Ja.
Die Podcasts sind lustigerweise, das haben wir gerade gestern in unserem eigenen Podcast zusammen besprochen, weil wir haben den 100. Podcast aufgenommen.
Gratuliere.
Danke. dass das ja eigentlich ursprünglich mal so eine Idee war, um eben sich austauschen mit anderen Leuten und Wissen festhalten, hat sich dann aber auch relativ schnell, dann sind wir auch ehrlich, auch zu einem Marketing-Tool von uns weiterentwickelt.
Natürlich.
Weil man erreicht mit jeder Folge das ist jedes Mal ein Multiplikator, oder?
Ja.
Also können daraus dann neue Projekte entstehen, was auch schon entstanden sind.
Ja.
Und durch das, dass uns die Leute jetzt mittlerweile auch ein bisschen wahrnehmen, wobei unsere Zahlen sind recht gering. Also, gell? Wir haben irgendwie 300 Listeners pro Podcast.
Wir haben gerade vor ein paar Wochen ein Interview gehabt, wo wir, glaube ich, im gleichen Interview auch waren, bei einem Luzerner Magazin. Und dort haben wir dann auch gesehen, dass eben, haben wir auch müssen angeben, wie viel
Kulz ist das?
Kulz, genau, richtig. Und dort haben wir auch müssen angeben, eben wie viele Hörer wir haben. Und haben wir gesehen, dass wir alle auch so ein bisschen in diesem Bereich sind. Eigentlich.
Genau.
Und das ist auch noch spannend. Das habe ich jetzt mit dem Podcast natürlich auch. Oder du hast auch immer Gäste. Und es gibt natürlich sicher Leute, die immer hören. Aber da gibt es natürlich auch die Leute, die nur die eine Person hören, die sie vielleicht gerade kennen.
Genau.
Oder? Das merke ich auch, oder? Die Wellenbewegungen natürlich.
Das merken wir auch bei unserem Vlog, dass wir von vielen Personen angesprochen werden, aber die einzelnen Folgen nicht von vielen Personen geschaut werden. Das heisst, es schaut immer mal wieder jemand rein. Das zeigt aber, wie wichtig es ist, dass konstant einfach immer am Rauslaufen ist. Aber durch das, dass uns die Leute wahrnehmen, ist jetzt unsere Expertise häufiger gefragt, oder? Also du bist auch mit zugekommen oder hast ein nach Tipps gefragt.
Genau.
Das passiert jetzt häufiger und lustigerweise auch immer mehr auch von Firmen, die das machen wollen. Und bei dir ist halt dann wieder Budget rum, um die Schulung und so auch zu zahlen. Also wir mittlerweile mit dem Podcast also mit der Folge selber nicht Geld, aber ja. durch das, dass wir den Podcast machen, kommt auch wieder Geld rein. Also es ist auch ein kleiner Teil zwar, ja. der Hauptteil ist wirklich das Video.
Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, betreffend Podcast eigentlich, ob ihr, wieso ihr das nicht auf der Webseite habt, als wo ihr in einem Workshop oder als Expertise auch verkauft nach aussen, oder ist das sowieso immer, vielleicht auch drinnen, wenn ihr mal einen Workshop habt und sagt, hey, ich möchte doch noch einen Podcast.
Nein, das ist eine gute Frage. Aber ich bin also wir haben jetzt wieder einen neuen Workshop online da für Fotografen, weil das ist auch eine Nachfrage, dass viele Fotografen dann von ihren Kunden angefragt werden, hey, kannst du nicht noch schnell ein bisschen filmen, ja. aber fotografieren ja. und filmen ist nicht das Gleiche. Das heisst, wir sind dort am das Angebot weiterentwickeln und ja, eigentlich könnte man mal einen Podcast-Workshop machen. Ich glaube, das würde auch viel
also ich glaube schon. Also ich meine, eben, es fängt ja viel an. Ja. Ich habe jetzt auch durch das cooles Interview ein bisschen kennengelernt, dass es sogar in Luzern irgendwie andere Podcasts gibt, die ich vorher nicht alle kennt habe. Mhm. Und ich meine, ich habe mit einem privaten Podcast, ich sage jetzt mal, die ersten paar Episoden auch müssen ein bisschen Nase fallen oder merken, was es einfach nicht geht oder wie es dann qualitativ nicht geht. Und ich meine, ihr kommt aus dem Bereich, wo ihr könnt, also eine Firma kann sich das wahrscheinlich nicht erlauben, oder? Dass sie sagen, so, wir fangen mal so an, so schlechte Qualität, wie wir dort privat angefangen haben, sage ich jetzt mal. Also sie können schon anfangen, es muss nicht alles perfekt sein, aber ich glaube so als...
Also, es ist immer gut, wenn man sich ein bisschen Wissen aneignet, aber das ist mir übrigens vorher noch eingefallen, wo du gesagt hast, du musst mal einen Prototyp machen mit dem Video.
Ja. Yeah.
Bei uns ist halt der Prototyp immer gerade auch schon live.
Ja.
Wir machen eigentlich nie etwas, wo wir mal ein bisschen ausprobieren, sondern wir machen einfach, hauen es raus und dann kommt Feedback und dann weiss man, dass es scheiße war.
Gut, eben,
aber der Image-Schaden, das berücksichtigen wir nie. Ich habe das Gefühl, der bestoppt uns nicht, weil dann findet man es noch sympathisch, dass die zwei Typen jetzt etwas gemacht haben, wo nur so halbpatzig ist.
Gut, eben, muss ich natürlich sagen, ihr habt natürlich eine gewisse Baseline mit eurem Know-how im Bereich Audio und Video, wo wenn es bei mir scheiße ist, ist wahrscheinlich die Baseline ein bisschen tiefer runter. Aber du, eben, müssen wir mal anschauen.
Ich weiß meinen Podcast habe ich null Ahnung gehabt.
Ja.
Ich habe es gleich gemacht wie du. Ich habe mir zwei Mikrofone gekauft und ein Aufnahmegerät und gedacht, was muss ich jetzt als nächstes machen? Und dann Google, YouTube. Und
ja, das ist ja so. Ja, das ist spannend, ja.
Aber ja, das ist ein guter Tipp, ein Workshop.
Podcast-Workshop
kommt gleich.
Könnt ihr schauen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was ihr auch anbietet. Mich würde jetzt noch ein bisschen wundern, von der Organisation her oder wie ihr aufgestellt sind. Das sind eigentlich so zwei Sachen. Das eine ist so ein Vorurteil, wo man immer ein bisschen gehört hat. Das habe ich auch schon gehabt, als ich so in einer Webagentur war. Je kreativer die Leute sind, umso weniger gut organisiert sind sie oder vielleicht eher ein bisschen zerstreut. Dafür sind sie da sehr kreativ. Kannst du das Vorurteil widerlegen oder sei es so, ja, es ist eigentlich schon ein bisschen so, oder?
Ich glaube, wir wirken nach außen ein bisschen Freestyle, aber ich habe das Gefühl, wir sind recht gut organisiert. Aber vielleicht kommt es dort ein bisschen vor, dass ich Lehrer war und der Jonas auch, er hat bei der IG Arbeit gearbeitet. Ja. Und auch müssen mit Leuten zusammenarbeiten und eine gute Organisation ist wichtig gewesen. Vielleicht sind wir es auch einfach ein bisschen von den Typen her. Ich glaube, wir sind beide, aber wir haben nicht so, wir machen vieles aus dem Bauch raus, aber das, was wir machen, machen wir, glaube ich, recht gut organisiert. Habe ich das Gefühl. Natürlich gibt es, also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht ein paar Sachen ein bisschen unkonventioneller machen oder vielleicht so, wie man jetzt nicht gerade das im Lehrbuch lernt, wie man ein Business aufbaut.
Ja.
Aber ich glaube, wir machen es nicht so schlecht.
Ja, das ist super. Aber lieber so in die Richtung, dass ihr von außen ein bisschen Freestyle aussehen und dafür innen organisiert sind als andersrum. Oder? Das ist dann eigentlich, ja. Mich würde noch wundern, wir haben zwei Gründer, jetzt einen Angestellten. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr zwei Gründer eigentlich nur bestimmt, obwohl ihr am Ende des Tages halt trotzdem dafür da seid. Wie macht ihr das? Habt ihr alle eure Verantwortungsbereiche? Oder wie fest das Team arbeitet ihr zusammen? Also weißt, wenn ihr irgendwie einen Drei habt oder so, oder ein Projekt habt, sind ihr immer als Team dabei? Oder heisst es einmal, ja, das mache ich allein oder machen wir das Zweite?
Das sind jetzt verschiedene Fragen.
Ja.
Bei jedem unserer Bereiche, ja, wir haben ein bisschen die Bereiche, die haben wir nicht von Anfang an bestimmt, sondern es hat sich einfach so ergeben. Der Jonas macht eher so ein bisschen die Sachen, was mit HR und Finanzen zu tun haben.
Okay.
Hat sich einfach irgendwie so ein bisschen, er ist der Sozi, also ist HR irgendwie naheliegend. Ja. Und er hat immerhin die Wirtschaftsmittelschule gemacht, somit irgendwo als Wirtschaft, irgendwo drin, ich habe null Ahnung.
Ja.
Darum macht er das, aber das ist auch nur, also das heisst einfach, er kontrolliert, ob die Rechnungen gezahlt worden sind und gibt, sammelt alle Quittungen und so und gibt es dann weiter an Treuhänder. Er ist auch dort der Mittelsmann dazwischen. Ja. Der Fadri, lustigerweise, hat sich jetzt so ein bisschen als IT-Typ bei uns in der Firma etabliert. Was mache ich eigentlich? Ich mache vielleicht eher so ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten. Ich
bin du bist ein bisschen Sprachrohr, finde ich, oder? Also ja, vielleicht halt auch wegen Podcast, genau. Oder?
Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eher ein bisschen das Marketing von unserer Firma, wo vielleicht eher mal jetzt irgendwo in einem Podcast und so ist. Also ergibt sich einfach, dass ich halt die Podcasts mache und er jetzt nicht. Ich glaube, ich bin jetzt auch der, der vielleicht eher mal noch so ein bisschen Ideen hat für so Sachen.
Ja.
Aber das hat sich ergeben. Also wir sind nicht einer gesessen und gesagt, was machst du, was mache ich, sondern es hat sich auch mit der Zeit so ergeben. Wie organisieren wir uns? Ich meine, wir sind alle in einem Raum.
Ja.
Das ist der Vorteil, wenn man eine kleine Firma ist. Wir können bilateral sehr vieles gut besprechen und wir haben immer am Montagmorgen unsere Wochensitzung, das Meeting. und dort besprechen wir die ganze Woche durch und alles, was wir müssen, besprechen, machen wir dort und nachher entscheidet ihr für sich und wenn man das Gefühl hat, das kann ich jetzt nicht einfach so entscheiden, dann dreht man sich schnell um und sagt, hast du kurz Zeit. So, und bei der Reise, oder dort muss ich vielleicht sagen, bei Projekt an und für sich, dort ist einfach der, wo der erste Kontakt hat mit dem Kunden.
Ja.
Die kommen meistens an Kontakt und schauen rein. Der erste Kontakt aufnimmt, ist dann nachher auch Projektleitung für das Projekt. Mhm. Zumindest mal am Anfang. Und dann kommt es auf die Kapazität drauf an, ob man es dann abgibt an die andere Person und sonst macht man es selber. Und bei der Reise konkret, das ist ein bisschen Budgetfrage.
Ja.
Ob man zu dritt, zweit oder alleine gehen könnte. Und dann bestimmen wir meistens zusammen, oder sagen wir so, der Projektleiter überlegt sich, wer hat welche Rolle.
Mhm.
Und wird dann auch zusammen besprochen, ob das dann Sinn macht. Ja. Meistens ist es, einer macht Ton, einer macht Kamera, einer macht Klappen und Regie.
Mhm.
Und dann, wenn wir die Zweite sind, dann macht einer ein bisschen mehr Sachen.
Ja.
Aber das wird alles, also es ist sehr lebendig und wir bestimmen von Mal zu Mal.
Okay. Aber jetzt noch eines zurück, eben zwei Gründer, ein Angestellter. Wie kann man sich so euch Führungsstil vorstellen? Also.
Ja, wir sagen, eine sehr flache Hierarchie. Also, ich sehe mich auch nicht als Chef vom Fadri, obwohl wir das auf dem Blatt natürlich sind, aber das ist eigentlich nicht unser Ziel. Er hat genau gleich viel mal mitgesprochen. Er verdient sogar 15 Franken mehr als mir. wir wollen ihn genau gleich fest an Bord holen. Das haben wir jetzt noch nicht mit ihm so im Detail besprochen, aber langfristig wäre es sicher auch das Ziel, ihn zu beteiligen an der Firma. Weil wir wollen eigentlich möglichst gleichmäßig alles verteilen.
Macht ja auch Sinn, in dieser Grösse halt, oder? Also jetzt nicht wegen Verteilen, sondern halt einfach wegen Mitsprache. Weil sonst ist es schon ein bisschen komisch, wenn eine Person eigentlich einfach der Mitarbeiter ist und muss machen und nichts sagen, das ist ja komisch.
Also ich glaube, bei uns ist weniger Hierarchie bestimmt, wer etwas zu sagen hat, aber wenn es jetzt konkret ums Projekt, also wenn man Sachen sonst für die Firma entscheidet, dann Mehrheitsentscheid.
Ja.
Wahrscheinlich, wir haben das nie irgendwie festgehalten.
Ja.
Und im Projekt innen hat dann wahrscheinlich auch Projektleiter noch das letzte Wort, der sagt, aber ich habe es mir doch so vorgestellt, machen Sie so.
Mhm.
Und sonst ist es auch ein bisschen Expertise. Aber eben, der Fadri hat am meisten Ahnung, wenn es um die IT geht. Also soll er entscheiden, wenn es dort um etwas geht.
Sinn,
gerade wenn es um Animationen geht oder Graphics, dann hat er wahrscheinlich das letzte Wort und gesagt, hey, ich würde es mir aber so shooten, weil dann kann ich auf der Seite Grafik einblenden.
Ich muss ja sagen...
Und sonst, es gibt natürlich ganz eine einfache Art und Weise. Wir sind ja sehr
Ping-Pong-fanatisch.
Und dann ist klar, der am meisten gewinnt, hat einfach am meisten zu sagen in dieser Firma.
Ich glaube, sehr wichtig bei euch, oder? Ist das auch ein Einstellungskriterium gewesen beim Fadri?
Wahrscheinlich schon ein bisschen. Wobei, bei ihm ist es speziell gewesen. Der Jonas und ich haben am gleichen Tag Geburtstag.
Okay.
Und der Fadri jetzt eben auch. Also okay. Wo wir den Lebenslauf gesehen haben, ist schon mal sehr viel klar gewesen. Dann haben wir ihn fast müssen nehmen. Und dann hat er uns am Vorstellungsgespräch auch noch gesagt, dass er den Rückwärtssalto kam.
Okay.
Und dann also hat er sogar ein Video gezeigt. Und Ping-Pong spielen kann er auch. Und dann ist schon relativ viel klar. Nein, Ping-Pong spielen ist sehr wichtig. Wir haben, das kann ich dann schon sagen, wir haben verschiedene Statistiken umführen.
Ja.
Jeder Ping-Pong-Match wird eingetragen in eine Excel-Tabelle. Also wir wissen genau,
wer... Mit Resultat.
Mit Resultat, mit Punkten. Und wir wissen genau, wie viele Punkte ich gegen wer gemacht habe, in welchem Satz ich wie viele Punkte im Schnitt mache und so. Dann gibt es... Das sind einfach die Freundschaftsspiele quasi, wo wir einfach jeden Tag spielen.
Mhm.
Gibt es aber eine Meisterschaft, wo wir einmal im Monat... gegen jeden ein Spiel macht und sagt, heute ist Meisterschaftsspiel und wird es in der Meisterschaftstabelle eingetragen. Also die Meisterschaft gibt es. Dann gibt es aber auch den Göpp.
Okay.
Der hat im, 31., nein, am 25. Mai stattgefunden, wo wir 20 Ping-Pong-Tische in der Stadt Luzern ausgesucht haben.
Mhm.
Und dann von Tisch zu Tisch gelaufen sind und immer ein Satz auf 11 gegen ihn gespielt hat.
Ja.
Und überall ein Bier getrunken haben.
Sicher lustig gewesen, wenn man 20
also man muss sagen, man hat immer ein Bier oder drei Teile.
Ah, okay, ich wollte sagen,
sind zwei. Schon noch viel.
Ja.
Und ja, das sind dann doch eine Stunde, also wir haben herausgefunden, etwa eine halbe Stunde pro Tisch hast du mindestens.
Ja, das zieht
sich. Es zieht sich recht so. Also wir haben dann am Abend um 12:30 in der Aufschütte aufgehört.
Okay.
Und der Alkohol war weniger ein Problem gewesen, aber der Schritt, den du machst. Also
ja, das glaube ich, ja.
Also es war wirklich ein harter Tag gewesen. Und wir sind noch am Filmfestival Locarno gewesen, und dort haben wir spontan das Locarno Open ins Leben gerufen. Also es gibt sehr viele, sehr wichtige Ping-Pong-Events. Ich habe auch zu meinem offiziellen Ziel für das Geschäftsjahr ist das Triple.
Okay.
Weil ich habe jetzt mit dem Göpp und dem Locarno Open schon zwei grosse Titel geholt das Jahr. Und,
ist verständlich, da musst du
nachher Projekt sind jetzt nur noch Nebensache das Jahr. Ich wollte das Triple gewinnen und ich wollte die Meisterschaft nach Hause bringen.
Das ist gut, das tut gut. Ja, so ein bisschen off-topiger als noch zu bleiben. Luzern hat ja eine Zeit lang eine Meisterschaft innerhalb von Luzern gehabt mit Spud.
Ja.
Spud Me.
Hast du mitgemacht?
Ich habe mitgemacht, bin aber, also es hat ja auch eines im Bourbaki jetzt ins Finale gegeben. Habe ich es auch noch einen geschafft, aber dann habe ich dann relativ schnell meine Grenzen aufgezeigt bekommen, muss ich sagen.
Das war mal schon... im Neubad gewesen, so ein Anlass.
Ja, Neubad habe ich auch sehr oft gespielt gehabt und ich habe gemerkt, ich habe im Vögeligärtli. Dort hat es relativ gute Spieler gehabt. Also, ich musste einmal dort spielen und habe dann gegen einen der Finalisten vom Bourbaki-Finalturnier mal gespielt. Und, ja, das war dann ein anderer Sportart gewesen, hätte man sagen müssen.
Also dann machen wir mal ein Ping-Pong.
Ja, das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch gut. Ja, noch einmal zurück zum... Nein, mich würde es noch wundern, also ich habe vorher von der Organisation geredet und wir sind ja in einem Kunden-Projekt-Business-Sinne. Ich kenne es halt so in den Webprojekten, oder irgendwie, wenn eine App neu gemacht wird und dort kenne ich so ein bisschen die Abläufe, die Schritte, du hast vorher aufgezeigt, was so ein bisschen die drei Phasen sind vor allem. Wie begleitet ihr die Kunden? Also gibt es da irgendwelche Tools, die ihr einsetzt für Kundenkommunikation oder ist das meistens Mail hin und her oder...
Es sind meistens Mail und Telefon.
Ja, ja.
Wir haben aber gerade vor ein paar Wochen gesagt, wir brauchen unbedingt noch irgend so einen Leitfaden.
Mhm.
Bei uns würde sich natürlich ein Video, ein kurzes, irgendwie anbieten, wo wir den Kunden einfach kurz den Ablauf erklären und welche To-Dos haben sie und welche haben wir. Weil wir merken jetzt, wir kommen immer wieder auf die gleichen ein paar Probleme zurück in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Und das ist dann meistens auf fehlende Kommunikation, eine schlechte Kommunikation zurückzuführen. Und
wie eigentlich immer alles.
Eigentlich
alle
immer
Probleme
alles,
sind alles in
Kommunikation. Kommunikation. Genau. Ja. Respektive, wir haben zwar das Gefühl, wir kommunizieren schon, aber halt immer mit, also du gehst ja immer von deinem eigenen Verständnis aus. Und wenn ich sage, wir machen dann einen Rohschnitt, dann ist das ja dann beim Kunden nicht, oder bei der Kundin nicht unbedingt das Gleiche, was sie sich darunter vorstellen.
Klar,
darum brauchen wir dort unbedingt irgendwann ein gutes Tool. Das ist auf der To-Do-Liste.
Wie lange kann man sich so vorstellen, weißt du, dauert so ein Projekt? Also, weißt bei einem Webseitenprojekt, je nach Größe, kann das schluss zwei, drei Jahre dauern, oder? Irgendwie, wenn du jetzt komplett als Unternehmung, ganz grosse Unternehmung, das umsetzt. Was sind so eure normalen Projektzyklen? Sind die eher kurz? Oder?
Also, ich würde sagen, im Schnitt betreffen die 2 bis 3 Monate.
Okay.
Aber das ist wirklich ein mega. Einfache Zusammenfassung behaupte ich jetzt, weil es gibt ein Projekt, das haben wir letzten Freitag ein Telefon bekommen, Jonas ist am Dienstag gefilmt filmen und ich glaube, gestern war Abgabe.
Ja. Ja.
Und andere Projekte wie ein Doc-Film, der läuft seit 2017 und wir kommen einfach nicht dazu, um den endlich abzuschliessen, ob ich jetzt übernächste Woche mehr Zeit nehmen für das.
In der Ferien.
Genau. gut oder ein grösseres Projekt dieses Jahr haben wir eigentlich Kickoff im Januar oder Februar gehabt. Ich glaube, da fährt es im Februar raus und jetzt der 3 findet dann im Dezember statt. Aber das ist meistens eigentlich nicht, weil die Produktion so lange geht, sondern weil es einfach mit der Terminfindung
schwierig ist. Ja, klar. Ja, und eben jetzt für das ganz kurze Projekt macht es ja auch wenig Sinn, jetzt ein riesen Projekt-Setup wahrscheinlich aufzusetzen.
Nein, das war das Telefon, das ist, hey, ich brauche etwa das, ich schicke dir eine Offerte, ist gut, ja, ist gut, okay, los.
Ja, okay. Ja, mich würde es noch wundern, aber ich meine, eben so Imagefilme, das sind ja eigentlich, das ist ein Projekt, das hat man dann, das tut man dann irgendwie auf die Webseite, das teilt man dann auf allen möglichen Kanälen noch. Habt ihr auch so regelmässige Engagement, wo ihr einfach regelmässig als Content Maker oder Content Creator gebucht werden? Oder ist es wirklich mehr so die einzelnen Aufträge?
Ich denke, es ist etwa Hälfte-Hälfte. Wir haben das Glück, dass wir jetzt zum Beispiel mit den Schätzli mehrere Projekte schon haben können und immer noch werden machen. Bei der Mobility sind wir auch jetzt schon über ein Jahr dran und immer wieder ein bisschen am Sachen machen. Aber das ist nicht irgendwie vertraglich geregelt, wie lange das die Zusammenarbeit besteht, sondern sie sind offensichtlich, nehme ich jetzt mal an, zufrieden gewesen mit dem, was sie
bekommen. Also sie kommen eigentlich einfach immer wieder, wenn sie etwas brauchen, auf euch zurück, oder habt ihr irgendwie monatlich, dass ihr so ein Kontingent...
Okay. Nein, sie kommen einfach immer wieder auf uns zu, respektive jetzt gerade bei der Mobility ist es so gewesen, dass wir ein paar Dreitage hatten, um wirklich ein spezifisches Kampagnenvideo zu shooten, wir aber auch noch ganz viel Stock-Footage gemacht haben an dem Tag. Und jetzt das am Aufbereiten sind, wenn sie brauchen. Also sie sagen dann, wir brauchen wieder 15 Sekunden Bildmaterial, Schneewelt und dann haben wir das schon parat und schneiden es raus. Ja. Aber nicht regelmässig. Was wir haben, unser engste und längste Kunde, ist die IPT von Zug und Zürich, sind auch Web-Consultant, IT-Consultant, IT-Consultant und mit ihnen, das sind schon etwa unser erster grosser Auftrag war und mit denen sind wir immer noch am Shoot. Also wenn sie etwas brauchen, kommen sie zu uns. Ich glaube, dort haben wir uns so ein bisschen etablieren als ihr To-Go-Partner. Ja. In letzter Zeit vor allem interne Videos, die sie brauchen.
Ist dann auch meistens einfacher, oder, wenn man sich gegenseitig schon kennt. Oder?
Also es ist sicher auch ein Vorteil für sie. Ich meine, wir können mittlerweile wieder nicht mal, sie sind sehr gewachsen, aber eine Zeit lang haben wir jeden Mitarbeiter noch per Namen gekannt. Und wir wissen ihre Philosophie, wir wissen, die Abläufe sind klar. Ich glaube, das ist auch für sie ein Vorteil. Aber dass wir wirklich wissen, hey, wir müssen jeden Mittwoch für diese Firma etwas liefern, das haben wir nicht.
Okay. So in meinem Bereich, so UX-Beratung, gibt es manchmal irgendwie so, dass ich angestellt werde für einen Checkout-Prozess zum Beispiel zu optimieren, weil der eigentlich vielleicht viel Abbrüche hat. Also ist sehr zahlentrieben auch am Schluss, obwohl es auch viel Kreativität dahinter hat. Wie ist das bei euch? Also eine Erfolgsmessung, gibt es das irgendwie bei euch? Oder ist es eigentlich so, wenn der Kunde den Daumen aufhebt und sagt, ja, uns gefällt das, wir dann jetzt das teilen? Oder gibt es da auch irgendwie Ziel, wo ihr sagt, ja, schau, das Ziel könnten wir so und so erreichen? Oder, und dann das wird das gemessen? Oder?
Also mehr untereinander oder in Bezug auf den Kunden?
In Bezug auf den Kunden eigentlich vor allem, ja.
Haben wir im Fall kein Feedback. Also für uns ist das Projekt eigentlich abgeschlossen, wenn wir abgeliefert haben, was wir brauchen, weil was der Kunde wollte. Wir sind ja in erster Linie einfach der Content-Lieferer, was sie denn mit dem machen.
Aber weißt du, was jetzt irgendjemand mal gesagt hat, du schau, das hat irgendwie nicht so performt, wir werden vielleicht etwas noch anpassen. Gibt es das nicht? Das ist dann eigentlich eher ein neues Projekt. Nein.
Aber ich glaube, dort unterscheiden sich unsere Medien auch, weil aber wir liefern den Film ab, oder? Meistens haben wir den Auftrag, um einen Film zu produzieren und nicht um eine Kampagne zu fahren. Oder? Das werden die Agenturen, die das macht. Und ich meine, ein Film kann noch so gut sein, wenn du den einfach in Querformat auf Insta ohne Thumbnail auflatschst, ja, dann performt der scheiße. Aber dann ist das wahrscheinlich weniger abhängig vom Film, sondern nachher, was du damit machst. Ist jetzt sehr eine unkritische Äußerung, also quasi.
Ja, nein.
Das kann im Film nicht Fall gar nicht.
Also macht für mich auch Sinn.
Also oder? Wenn er nicht funktioniert, dann denke ich, ist schon sehr viel vorher schiefgelaufen, weil dann haben wir die ganze Konzeptphase irgendwie etwas falsch geplant. Und nachher liegt es halt wirklich an der Verbreitung von dem Teil. Und dort merken wir schon, dass viele Firmen... es gibt Firmen, wo man merkt, ich glaube, dort ist niemand spezifisch für das angestellt, sondern es macht dann einfach noch irgendetwas aus dem Marketing, macht dann das auch noch ein bisschen nebenzu. Und dann ist der Erfolg auch sehr überschaubar. Zahlen siehst, wie viel das angeschaut wird, und wenn du dann denkst, ich habe 8000 Franken ausgegeben für ein Video und er wird 120 Mal angeschaut, dann ist das Verhältnis vielleicht nicht so toll. Aber das ist dann, wie bös gesagt, auch nicht mehr unsere Sache.
Ja. Also, schaffen ihr denn viel noch mit anderen Partner, eben wie jetzt irgendwie dann so eine eben Kampagnenfirma zusammen, irgendwie, dass die auch dabei sind oder am Tisch hocken, wenn ihr beim Kunden sind? Oder ist es meistens zwischen Kunden und euch?
So eins, zwei? Es kommt auf die Grösse von der Firma drauf an. Meistens ist noch irgendwo eine Agentur rum. Der Kontakt mit denen besteht erstaunlich wenig, wenn es um die Ideenfindung geht. Häufiger, wenn es darum geht, dann gibt's noch Text, der drin vorkommt. Das macht dann meistens die Agentur.
Ja.
Als ganze CI, Corporate Design, dass man das von denen überkommt. Und vielleicht noch was für Formate sie brauchen vom Video. Inhaltlich, wir haben mal ein Projekt gemacht, wo ein Kunde auf uns zukam, ist für einen Imagefilm. Und wir haben das wirklich mit dem Kunden zusammen konzipiert und ausgeführt und das fertige Video abgeliefert. Und dann ist dann plötzlich noch eine Agentur rum.
Okay.
Wo wir nicht gewusst haben, dass der Kunde noch eine Agentur, also es war eigentlich wieder ein Fehler von dem Kunden, dass auch nicht die Agentur von früher schon involviert hat. Und die hatten gesagt, hey Jungs, das Video können wir so nicht brauchen, weil das entspricht nicht dem, was wir als Konzept, als Kommunikationskonzept für die Firma bestimmt haben. Und der muss noch neu gemacht werden. Und dort wären wir wahrscheinlich froh gewesen. Man hat die Agentur schon vorher im Boot gehabt, wo wir ja nicht einmal gewusst haben, dass die rum ist. Definitiv. Aber seitdem wir wissen, dass die Agentur rum ist, ist jetzt immer, wenn wir etwas machen, dann die Kommunikation mit der Agentur rum. Und seitdem ist das super.
Sehr spannend, ja. Ich habe also so zwei Fragen, die zu Gango kann go schauen, betreffend. Genau. Das eine ist, ich nehme an, ihr sind relativ digital aufgestellt, oder? Oder gibt's bei euch noch irgendetwas, wo ihr sagt, wir drucken das aus, eben, wenn wir jetzt irgendwie an eine 3 gehen, dass wir das irgendwie physisch haben? Oder wie digital sind ihr unterwegs als Firma?
Schon sehr. Aber was ich noch gerne mache, ist, eine Planung wirklich von Hand. Also ein Brainstorming, oder wir haben so eine riesen Papierrolle, wo man dann kann, dort drauf so ein bisschen Abläufe. Und am 3 selber habe ich nach wie vor gerne einen Block Papier dabei, wo es einfach darum geht. Also die ganze Planung ist einfach manchmal einfach, man hat schnell das Papier und ich kann Hosensack tun.
Ja.
Und vor allem auch schnell abhöckeln, schnell notieren. Also klar, man hat dieses iPad, man könnte das alles so drauf
machen. Ja, ich kenne es. Es ist einfach einfacher und man macht es eher halt auch. Also vor allem bei Notizen habe ich das schon auch. Ich habe immer wollen, ich habe jahrelang nach einer guten Notizen-App gesucht und habe die perfekte App, glaube ich, immer gemeint, gefunden zu haben, aber am Schluss war einfach die Hürde gewesen, man muss einfach das Gerät entsperren und drauf Notizen machen. Am Schluss habe ich es trotzdem eher gemacht, wenn ich es von Hand aus gemacht habe.
Genau.
Ja.
Darum, das machen wir noch wirklich physisch, sonst ist das meiste digital.
Ja, und das Letzte ist eigentlich so ein kleiner Übergang zum letzten Bereich, denn aber du hast vorher ein bisschen angesprochen, eben schneiden kannst du eigentlich immer, ihr habt auch gewisse Freiheiten in der Selbstständigkeit. Wie sind ihr so aufgestellt? So, habt ihr irgendwie ein spezielles Arbeitszeitmodell? Oder wie regelt ihr das? Also ist einfach am Schluss, die Arbeit muss gemacht sein und wenn und wie ist egal? Oder was ist das so ein bisschen
euer Ansatz? Genau. Also wir haben definiert, dass wir eine 42-Stunden-Woche haben und wir wissen, wie viele Stunden wir arbeiten müssen. Wir machen auch jede Stunde, also wir machen eine Excel-Tabelle und jeder schreibt für sich, einerseits in seiner eigenen Zeiterfassung auf, wie viel er schafft, und dann aber auch immer noch aufs Projekt, dass man sieht, wie man dort so drinnen ist. Mhm. Aber ja, wir haben einfach am Montagmorgen um 9 Uhr ist Meeting, sonst schaff wie du willst. Also auch, es muss nicht einmal auf einen Monat, es muss einfach Ende Jahr musst genug geschafft haben. Wie du dir die Stunden einteilst,
die würde mich noch wundern. Ich habe jetzt schon recht viel mit Leuten diskutiert, die es auch relativ frei haben diesbezüglich. Ist es bei euch auch so, dass aber am Schluss dann trotzdem meistens zur gleichen Zeit etwa dort bist? Und, also klar, eben, es gibt Tage, wo man vielleicht sich auch etwas mal rausnimmt und sagt, so, du, ich bin jetzt heute Nachmittag nicht rum oder den Tag nicht rum. Aber meistens das halt trotzdem sich dann einpendeln, dass man so ein bisschen zu ähnlichen Zeiten
dort ist. Oder? Ja. Also es ergibt sich ja auch nur schon, weil man halt viel mit den Kunden noch im Kontakt ist, auch in der Post-Production, und die sind halt so ein bisschen zu den Bürozeiten rum. Ich habe immer so ein bisschen Phasen. Im Moment bin ich wieder früh im Atelier und arbeite bis spät, weil ich habe mir jetzt eigentlich rausgenommen, dass ich am Dienstag noch frei mache.
Ja.
Aber ich habe nicht die Stunden reduziert, also ich arbeite jetzt einfach an diesen 4 Tagen ein bisschen mehr.
Mhm.
Ich würde im Fall behaupten, so ab den 9, 9:30 sind sicher alle im Atelier. Und am Abend, also bis um 6 Uhr sind wahrscheinlich auch alle rum. Und dann, ich arbeite manchmal auch noch gerne am Abend.
Ja.
Montag bis Freitag würde ich sagen, meistens.
Also
ich mache mal Podcasts, dann ist es am Weekend. Oder mit drei halt ab und zu am Wochenende. Dafür nimmst du dann einen Tag und eine Woche frei. Aber ja, also, es ist jetzt nicht so, dass der eine durch die Nacht durchschafft und der andere kommt nur am Morgen und dieser nur am Nachmittag. Wir sind eigentlich meistens.
Ja. Und sind jetzt auch immer eigentlich zusammen im Büro, oder? Mhm. Also es ist, die Homeoffice-Zeit ist ja einerseits für das Geschäft je nachdem schwierig gewesen, aber jetzt halt für euch als Business ist ja wahrscheinlich eher schwierig, oder? Habt ihr das gemerkt, dass ihr weniger Dreis gehabt habt, oder ist denn das eigentlich nie ein Problem gewesen?
Also wir haben nur anfangs 2020 ist die erste Lockdown.
Ja, genau, so März rum.
Ja. Dort haben wir wirklich auch schnell dicht gemacht, 3 Monate. Und jeder hat seinen Mac genommen, einen Harddisk mit gerade 2, 3 Projekten, wo man etwas daran machen kann. Ja. Und dann haben wir von daheim aus geschafft. Und nachher sind wir aber relativ gleich wieder zurück ins Büro. Wir haben ein bisschen versucht, gestaffelt, oder wenn ich mal gewusst habe, ich mache heute vor allem Planung und brauche den Server nicht, dann mache ich es von daheim aus. Sonst war es recht mühsam mit diesen grossen Datenmengen. Ich meine, es sind riesige Datenmengen, die irgendwie heimnehmen und dann wieder zurück auf den Server, dass es stimmt, oder direkt am Server arbeiten.
Hast du auch immer ein Fehlerrisiko?
Genau, da sind wir gleich wieder im Atelier gewesen. Praktikantin, die wir dann noch hatten, Michelle, die hat viel von daheim aus gearbeitet. Man ist einfach einmal in der Woche das Zeug holen. Wir haben aber, sobald wir wieder zurück sind, eigentlich wieder normal weitergearbeitet.
Ja. Also auch kundenmässig ist das nicht eine gross
gemerkt? Nein, wir haben dann gleich wieder dürfen drehen auch. Filmzentralschweiz hat Weisungen rausgegeben, wie man sich an Sets verhalten. Wir haben das eingehalten, wir haben das Konzept gehabt. Wir haben hinter der Cam hat jeder seinen Desinfektionsspray und Mundschutz dabei gehabt. Vor der Kamera hat man die Masken abziehen. Und dann haben wir relativ. Das einzige Problem ist gewesen, oder die Herausforderung war, dass die Leute vor der Kamera haben müssen Abstand einhalten.
Ja, klar.
Und nachher waren wir erstaunt auf 2 Art und Weise. Einerseits haben wir gedacht, wir verlieren Aufträge. Das war sehr minim gewesen. Und andererseits haben wir gedacht, wir gewinnen dafür Aufträge im Bereich Streaming.
Ja, ja.
Und auch das ist mehr oder weniger ausgeblieben. Respektive hat sich gerade so ausgeglichen.
Ja.
Es ist recht. Und 2020 war das beste Geschäftsjahr gewesen.
Okay.
keine Ahnung warum. Also wir haben es nicht gemerkt. Wir haben dann gedacht, im 21. anfangs merken wir es.
Mhm.
Weil viele Marketingbudgets anfangs 2020 schon gesprochen sind und dann ist dann Corona gekommen. Man denkt, das gleicht sich dann wieder aufs 21 aus, dass man irgendwie vorsichtiger ist, aber auch das hat sich irgendwie nicht bewahrheitet und von dem her läuft irgendwie alles normal.
Sehr schön, sehr schön.
Wie ist es bei dir gewesen?
Bei mir? Ja, ich habe in dieser Zeit gerade meine Firma gegründet, also jetzt im 21 halt Firma gegründet und im 20, ich hatte jetzt auch wegen Corona, hatte ich jetzt keinen Unterschied gemerkt in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Also,
das hat einen Vorteil.
Ja, im Digitalen ist halt wirklich, also, eben, was ich manchmal noch geschätzt habe, ist gewisse Meetings, die ich irgendwie in Bern oder Zürich hatte, habe ich remote machen und durch das Zeit sparen. Klar, man kann im Zug auch arbeiten, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man eigentlich bis 5 Minuten vor das Meeting arbeiten kann und, nachher wählt man sich rasch ein. Also, gewisse Sachen schätze ich eigentlich immer noch und versuche auch, gewisse Sachen muss man dann überhaupt noch dort reisen, beizubehalten. Und ich glaube, es sind jetzt auch ein paar Firmen, die das vorher eher gesagt haben, nein, man muss sich unbedingt sehen, gemerkt, dass es auch ganz gut ohne das geht. Aber es gibt natürlich Events, die immer auch schön sind, mal gegenüber 1:1 zu sehen. Ja, genau. Ja gut, ich komme jetzt eigentlich auf Cooldown-Phase, wenn ich auch auf die Zeit ein bisschen schaue.
Schenken wir da noch mal ein bisschen Wasser
rein. Ja, sicher, ja. Ja, für mich wäre es die Frage, oder angeschlossen eigentlich an die Frage auf das Arbeitszeitmodell. Was bedeutet für dich Work-Life-Balance? Und wie wichtig ist das für dich?
Ich unterscheide nicht Work und Life, weil Work ist auch Life. Mhm. Ich habe jetzt Glück, dass ich etwas schaffe, was mir mega viel Spass macht, sodass ich sage, ich habe dann 2 Wochen Ferien und ich bin im Atelier und schneide den Doc, weil das ist für mich wie Freizeit. Mhm. Ich arbeite, mache das gerne. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon auch eine Verpflichtung und ich merke es, dass ich auch dann vielleicht mal ein bisschen gestresst oder ungeduldig bin, wenn es ein bisschen stressiger ist im Geschäft. Und darum ist es für mich schon sehr wichtig, einen Ausgleich zu haben zum Arbeiten selber. Aber ich finde, das Arbeiten ist einfach ein Teil vom Life, vom Ganzen.
Ja, ja.
Es ist mega wichtig.
Du machst natürlich, du schneidest gerne, du arbeitest gerne an Projekten, vor allem Projekte, die du sehr spannend empfindest. Aber es gibt natürlich auch die andere Arbeit, oder? Ich meine, es gibt gewisse E-Mails, es gibt wahrscheinlich irgendwie Kundenprojekte, die vielleicht auch gerade ein bisschen schwierig sind gerade und die willst du vielleicht am Abend, um 10 Uhr, vielleicht jetzt auch nicht gerade noch einmal, würdest du dann nicht noch führen. Also bist du dort relativ strikt, dass du sagst, du schau, ich arbeite dann und dann will ich einfach mal nichts zu tun haben. Oder wenn, dann mache ich eigentlich aus Spass halt, arbeite ich auch noch etwas weiter. Oder?
Ja, also ich denke schon, ich arbeite im Atelier und wenn ich nicht mehr im Atelier bin, dann arbeite ich nicht mehr.
Ja, das finde ich eine gute Trennung. Ja. Ja.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also wir sind alle, also Jonas und ich sind beide sehr, uns ist wichtig, dass es der anderen Person gut geht. Mhm. Wir haben auch einen guten persönlichen Kontakt und wir kommunizieren auch sehr offen miteinander. Der Vater muss jetzt einfach auch. und uns ist es mega wichtig, also wir sind beide sehr sensibel, wenn es darum geht, auch um psychischen Stress. Mhm. Weil wir beide auch im näheren privaten Umfeld Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die in ein Burnout oder in eine Depression hineingehauen sind und weil wir auch beide selber schon in so Phasen waren, wo es uns nicht so gut gegangen ist. Und durch das ist uns das auch sehr wichtig. Und wir starten, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir am Montagmorgen unser Wochenmeeting haben und der erste Punkt vom Wochenmeeting ist, hey, wie geht's?
Ja.
Und dann erzählt man schnell, ich fühle mich gerade so und so. Ich kann erzählen, was man will. Ist niemand gezwungen. Aber dort kann man sehr offen kommunizieren und sagen, hey, ich fühle mich im Fall gerade im Moment nicht so gut. Dann weiss die andere Person auch gerade, du bist vielleicht ein bisschen weniger belastbar und ich kann dir etwas abnehmen oder so. Also wir sind dort auch so offen, dass man sagt, hey, am Freitag gehe ich dann übrigens noch in Therapie, weil ich mache gerade das und das durch und so weiter.
Ja, ja.
Und das, ich glaube, das ist mega wertvoll.
Das ist, also eben, das Schlimmste ist eigentlich die andere Richtung, wo man so sagt, so, ja, ich komme da selber irgendwie wieder raus. Und ich finde es natürlich schön, oder, dass man dann im Geschäftsbereich so offen miteinander ist, weil das ist nicht normal eigentlich.
Genau. Und man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Oder? Genau. So ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, hey, Jonas, also der Jonas hat mal gesagt, er will ein bisschen reduzieren, weil ihm ist gerade ein bisschen zu viel. Und dann ist das eigentlich, dann entsteht das in dem Gespräch und sagen, hey, willst du nicht einfach einen Tag weniger arbeiten? Nimm dir einen Tag raus. Ja. Das schaffen wir schon irgendwie zu organisieren. Oder? Und so ist uns das sicher mega wichtig, dass wir die Balance haben und dass niemand überarbeitet hat. Einerseits natürlich, weil mir das persönlich am Herzen liegt, dass ihm und im Vater gut geht. Und andererseits bringt es mir auch fürs Geschäft nichts, wenn die beiden nachher ausfallen.
Oder? Genau, ja. Ja, sehr schön. Also ich muss sagen, eben habe ich selten gehört, ist auch nicht ganz so einfach immer. Eben, man kann sagen, eigentlich sollte es vor allem in kleinen Teams so sein, dass man auch persönlich sehr, sehr nöch ist. Ohne eben, es gibt halt Leute, die das auch stresst, wenn man dann mit Arbeitspersonen auch privat zu tun hat. Aber ich glaube, eben, dass man zumindest auch Austausch hat, wie geht es dir, das ist sehr viel wert und das ist sehr fortschrittlich. Wird immer noch viel zu wenig über die Themen geredet.
Unbedingt, das finde ich auch. Also, das, ist für mich ein riesengroßes Thema. Zum auch, also, darum kommuniziere ich auch immer offen, wenn wir in den Podcasten so reden, darüber, dass es mir auch nicht immer gut geht und dass ich eine Therapie mache. Weil ich finde, das kann man auch wirklich so ein bisschen normalisieren. Die Leute sagen, hey, Fall, weil es geht allen etwa gleich, mach etwas, wenn es dir gut tut.
Genau, genau. Jetzt so ein bisschen als Ausgleich, oder? Also, wir haben vorher gehört von Tischtennis spielen, aber das weiß ich nicht, ob das ein Ausgleich ist, weil ja das
ist Arbeitszeit.
Eben, ist Arbeitszeit. Ja, ist Arbeitszeit. habe ich aber natürlich mir auch noch Musik aufgeschrieben gehabt, oder? Mit Hendrix, den Headmakers. Wie aktiv sind ihr dort?
Wieder mehr. Wir sind recht aktiv gewesen bis ins 19. Also, recht aktiv. Wir haben eins in der Woche geprobt und je nachdem, wie es gerade so gelaufen ist, sage ich jetzt mal 1 bis 3 Mal irgendwo ein Konzert gespielt im Monat. Ja. Haben auch noch eine CD aufgenommen gehabt, alles im 19. ist eigentlich alles in allem grundsätzlich ein mega erfolgreiches Jahr gewesen für die Band, aber dann hat sich der Sänger das Leben genommen.
Also habe ich gesehen, tut mir leid. Also, als ich auf das vorbereitet habe, denke ich, soll ich das ansprechen oder nicht? Bin froh,
da reden wir mittlerweile, das gehört jetzt zu unserer Bandgeschichte. Und dann sind wir halt nicht mehr so aktiv gewesen gegen aussen. Wir sind sehr aktiv gewesen als Band. Also dann vor allem in der ersten Phase halt auf persönlicher Ebene. Um das Ganze miteinander zu verarbeiten. Aber es war relativ schnell klar gewesen für uns, dass wir weitermachen wollen. Und dann hat aber dann Ramona und der Steff selber noch Bachelor-Abschluss oder sonst Studium zu tun gehabt. Und dann aber Anfangs 21 haben wir wieder sind wir wieder aktiver. Im Moment sind wir, also vor allem Ramona und ich, sicher 2 bis 3 Mal in der Woche im Proberaum. Und jetzt haben wir wieder unsere ersten Gigs nach dem Rennen im Oktober. Und da freuen wir uns mega drauf.
Ja.
2. Oktober in der Schür, 29. Oktober im Sädel.
Sehr schön, sehr schön.
Je nachdem, wenn der Podcast rauskommt.
Ja, das sollte länger, ja.
Aber ja, es ist sehr gross, also Musik allgemein ist ein grosser Ausgleich für mich.
Ja, eben, wenn du sogar sagst, 1 bis 3 Mal so Gig ist doch viel in einem Monat, oder? Also, das muss man schon sagen, ja.
Was machst du?
Wie?
Was machst du?
Als Ausgleich.
Bei
mir ist Sport, der Sport klingt immer ganz komisch für gewisse Leute. Ich golfe. Ich habe gemerkt, als ich das angefangen habe, durch meinen Vater, habe ich zuerst auch so gedacht, also golfen werde ich jetzt ganz bestimmt nicht, weil früher bin ich auch immer an Punk-Konzerten jede Woche gewesen. Wahrscheinlich dich auch mal irgendwie gesehen, unterbewusst. Ja. Aber, und dann habe ich gedacht, das passt gar nicht zu golfen. Und dann habe ich müssen merken, es hat ganz normale Leute darunter. Und vor allem, was mir halt mega wichtig ist, bist einfach in der Natur draussen, relativ lang. Und jetzt, wenn ich ein gewisses Niveau habe, muss man sich auch nicht so komplett auf das Bällchen konzentrieren, sondern hat eigentlich Zeit, irgendwie 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie weit das man geht, mit jemandem, der mit einem spielt, den man nicht kennt vorher, wo man einfach zugeteilt bekommt, kann reden und wir sind in der Natur raus und wir lernen neue Leute kennen, wie jetzt so in diesem Podcast, was ich einfach extrem gerne mache. Und ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo ich abschalten kann, ehrlich gesagt. Und nachher gibt es immer noch einfach sonst in die Natur raus, auch Podcasts hören, kochen ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und verstehen gewisse Leute auch nicht. Ich habe mich irgendwie relativ lang gearbeitet, komme heim und macht dann nicht, also bei mir würde es nie gehen, sich eine Tüte Suppe oder so auftun, sondern es kann ja auch sein, dass ich dann noch 2 Stunden in der Küche stehe und verstehen gewisse Leute nicht, aber das entspannt mich extrem. Ja.
Das sind wir ähnlich. Ich spiele auch noch Tennis.
Okay, ja.
Auch 1 bis 2 Mal in der Woche und das Kochen auch.
Okay.
Kochen und Podcast hören, finde ich,
ist eine gute Mischung. Das ist eine gute Mischung, definitiv, ja. Ja gut, so eine von den letzten Fragen, das ist, glaube ich, bei deinem Podcast die erste Frage, aber ich habe sie nicht ganz so gestellt. Bist du aktuell gerade etwas dran, an einem Buch oder Musik, Podcast, Serie oder so, wo du gerade besonders gut findest, wo dich interessiert, wo du kannst weiterempfehlen?
Ja, ich habe einige Sachen.
Ja.
Musik, ich habe mir vor ein paar Wochen, diese Woche ist sie endlich angekommen, eine Platte bestellt. Und zwar 25 Jahre Jubiläumsedition vom Buena Vista Social Club.
Ah, sehr schön.
Und das ist mega schön dahergekommen. Ein Hardcover, es sind, weiß nicht, ich sage jetzt noch 20 Seiten drin, einfach so wie Bücher mit Fotos, es sind zwei LPs drin und noch zwei CDs. Es sieht mega schön aus, an dem habe ich hohe Freude.
Ja, klar.
Das, Podcasts hören immer.
Mhm. Steht gerade irgendwie ein Favorit gerade oder ja, etwas Neues entdeckt?
Nein, das höre ich recht lang konstant immer die gleichen. Es ist einerseits Servus, Grüezi, Hallo von Die Zeit. Finde ich mega gut. Cinema Talks Back ist von einem YouTube-Kanal, heißt Cinema Strikes Back. Da geht vor allem um Filme und Serien. Mhm. Und Fake Doctors, Real Friends von Zac Braff und Donald Faison, wo Scrubs.
Ja.
JD und der Turk sind. Die haben zusammen einen Podcast.
Ah, das habe ich gar nicht gewusst.
Okay. Wenn du Scrubs geschaut hast,
ja, habe ich sehr
gerne. Sie schauen immer eine Folge, jeder für sich, und dann reden sie zusammen über die Folge.
Spannend.
Also eigentlich jeder Podcast ist eine Folge. Und sie gehen einfach die ganze Reihe, die Folge durch. Und es ist mega lustig.
Schaust du gleichzeitig auch noch gerade die Folge, oder hast du es so ungefähr so?
Ich habe sie noch ungefähr im Kopf, lustigerweise. Ich weiß nicht, ich habe die Serie im Mimos
geschaut.
Und ich bin vorgestern im Kino gewesen, gehe Dune schauen.
Ja.
Richtig geil.
Okay.
Das ist richtig gut. Und haben wir noch den Soundtrack abgeladen vom Hans Zimmer. Und jetzt beim Arbeiten lasse ich den die ganze Zeit. Das ist so gut. Die Filmmusik lasse ich mega viel zum Arbeiten.
Das kenne ich auch. Ist lustigerweise nicht der Hans Zimmer, der bei mir am Ende Jahr bei Spotify immer kommt, als mein meistgelostener. Ich könnte den Namen nicht einmal sagen, aber es ist auch Filmmusik. Und. Also. Durchs Band durch. Also, okay. Ich habe irgendwie mir so eine Work-Playlist zusammengestellt und immer, wenn ich wieder mal irgendwie einen guten Film gesehen habe und sage, das würde jetzt noch passen. Und das ist sehr unterschiedlich. Ob mal Elektro, manchmal eben klassische Musik, das variiert extrem. Aber, Hans Zimmer, muss ich sagen, also, ist auch sehr viel vertreten auf dieser Liste natürlich, weil zum Arbeiten wirklich optimal.
Und weil er halt auch viel macht.
Ja, er macht auch sehr viel, das muss man sagen, Gut, und, bist du schon durch mit deinen Empfehlungen?
Ich habe angefangen wieder, genau. Auch wegen Work-Life-Balance. Durch das, dass es halt am Abend öfters mal ein bisschen später wird, oder ich einmal am Wochenende arbeiten, habe ich mit der Ramona, mit der Freundin, so ein bisschen abgemacht, dass wir einmal in der Woche eine Date-Night machen. Mhm. Immer abwechselnd organisiert jemand etwas. Und zwar nicht so, dass ich jetzt etwas würde organisieren und ich weiss, sie macht das gerne, sondern ich organisiere Date Night so, wie ich sie gerne hätte.
Okay.
Sie organisiert sie nicht so. Und sie hat vor ein paar Wochen eine organisiert, wo wir zuerst in Comics gegangen sind, in der Pfistergasse. Und dann dort ein bisschen rumgeschaut haben. Und dort habe ich wieder mal Comics gekauft, seit langem.
Okay.
Ein Batman Comics, The Long Halloween. Das ist ein Graphic Novel, recht dick. Und ich nehme an, der ist gestaffelt erschienen, denn da zumal jetzt einfach zusammengefasst als ein bisschen dickeres Buch.
Ja.
Und Comics lesen ist auch etwas Schönes. Comics lesen und Platten lassen dazu.
Ja.
Nachdem man etwas Feines gekocht hat. So stelle ich mir einen schönen Abend vor.
Das klingt gemütlich, auf jeden Fall. Ja. Meine letzte Frage ist eigentlich nur noch, wenn man mit dir oder mit Gango schauen in Kontakt treten, auf welchem Weg macht man das am besten?
www.gangoluege.ch oder auf Social Media auch einfach immer mit dem Handle Gangoluege. Und einfach ein Mail an Kontakt hat Gangoluege. Wir finden überall.
Das ist gut. Ich werde es sonst auch noch verlinken, aber eben, das kann man sich auch gut merken. Aber mal. Ja, Nicola, danke vielmals für deine Zeit. Hat recht Spass gemacht.
Ja, sehr.
Danke.
Sehr gerne.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Rhythmus. Danke und bis bald.